Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geist.
Liebe Gemeinde, seid alle herzlich willkommen zu unserem Erntedankfest-Gottesdienst. Wenn wir unseren Jungs aus der DDR-Zeit erzählen, dann ist es für die wahrscheinlich genauso, wie es uns ging, als unsere Eltern uns vom Krieg erzählt haben. Man hört und registriert es, aber so wirklich nachempfinden kann man es nur, wenn man es selbst erlebt hat. 75 Jahre Frieden und 30 Jahre deutsche Einheit. Das sind zwei Punkte, für die wir dankbar sein können. Dankbar auch an diesem Tag. Und dass das nicht selbstverständlich ist, das durften wir punktuell in diesem Jahr erfahren, als wir teilweise vor leeren Regalen in den Supermärkten standen, als wir gemerkt haben, dass die Freiheit, die wir gewohnt sind, eingeschränkt wird, als wir gemerkt haben, dass die Menschen unzufrieden werden, was dazu geführt hat, dass man mit Reichskriegsflaggen durch Berlin zieht. Das sind Dinge, wo wir das Neue schätzen lernen und wo wir neu auch Dankbarkeit lernen müssen. Und dennoch auch in diesem Jahr, glaube ich, sind wir alle von Gott reich beschenkt worden. Gott hat uns hindurchgetragen durch diese Zeit, auch wenn wir nicht auf alle Fragen eine Antwort haben. Umso wichtiger ist mir die Losung von heute geworden, aus den Sprüchen, wo da steht: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Das wünsche ich uns und wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Thank you.
Manchmal nicht gewusst, wo geht das hinaus und wissen es immer noch nicht. Aber wir sind noch da. Du hast uns erhalten. Du gibst uns sogar die Fülle. Du erhältst deine Schöpfung mit der belebenden Kraft deines Geistes. Wir haben es auch in diesem Jahr wieder erlebt, dass du deinen Segen auf unsere Arbeit legst. Wir danken dir für alles, was wir empfangen haben in diesem Jahr. Wir bitten dich, Herr, lass uns in Verantwortung gebrauchen, was du uns schenkst. Mach uns zum Teilen bereit und hilf uns, die wichtigen Güter des Lebens zu erkennen und zu schützen durch Jesus, deinen Sohn, unseren Herrn.
Wir hören die Epistel aus dem zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im 9. Kapitel. Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Lauterkeit, die durch uns wirkt, Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser Sammlung füllt nicht allein aus, woran es den Heiligen mangelt, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Um dieses treuen Dienstes willen preisen sie Gott für euren Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und für die Lauterkeit eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch, wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Worte der Heiligen Schrift.
Köstlich Ding, in Loben ist schön und lieblich.
Das Evangelium für das Erntedankfest, es steht bei Markus im 8. Kapitel. Als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon 3 Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn einige sind von ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, dass wir sie sättigen? Und er fragte sie: Wie viel Brote habt ihr? Sie sprachen: 7. Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern, und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten, und sie teilten sie unter das Volk aus. Sie hatten auch einige Fische, und er sprach den Segen darüber und ließ auch diese austeilen. Und sie aßen und wurden satt, und sie sammelten die übrigen Brocken auf, 7 Körbe voll. Es waren aber etwa 4000, und er ließ sie gehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hineingestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der
tun und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der biblische Text für diese Predigt ist nicht sehr lang. Zwei Verse. Nur zwei Verse sind es. Zwei Verse, bei denen ich gedacht habe, das ist ein guter Text für eine Predigt. Und für eine Erntedankpredigt ganz besonders. Ich habe mich jedenfalls gefreut über dieses Bibelwort aus dem 1. Timotheusbrief. Der Paulus schreibt, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, das mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes, und durch das Gebet. Mit Gebet wollen wir es empfangen, deswegen lade ich ein, dass wir in der Stille um Gottes Gnade bitten. Wir haben nichts, Herr, wenn wir es nicht von dir empfangen. So bitten wir dich. Lass uns dies Wort empfangen. Lass es uns dazu dienen, dass es uns leitet. Und dein Heiliger Geist, der helfe noch dazu. Segne uns, Herr. Amen. Mir haben diese Verse gut getan. Wir haben sie auch deshalb gut getan, weil wir im biblischen Kontext auch andere Texte haben, die sehr viel kritischer sind. Es gibt Christen, die meinen, man solle ja in einem Gottesdienst, in einer Predigt mehr und vor allen Dingen über das Böse, über die Sünde, über die Hölle und über das Gericht predigen. Und manchmal kommt jemand und sagt, lieber Pfarrer, in deinen Predigten kommt das nur sehr spärlich vor, wenn überhaupt. Und er hat recht. Den Vorwurf muss ich mir durchaus gefallen lassen, aber ich nehme ihn auch ganz gelassen hin. Denn was mich zum Predigen treibt, was mich zum Christsein, zum Glauben getrieben hat, das war das Evangelium, die gute Botschaft. Da ist einer, der meinem Leben Perspektive gibt, Da ist einer, der mich leben lehrt, der mich auch träumen lehrt. Da ist einer, der mir Hoffnung gibt, dass mein Leben gelingen kann. Einer, der mein Leben werden will. Es gibt ein Lied, in manchen Gesangbüchern findet sich das. Da singt einer: Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, Hoffnung, die aus dem Tod befreit, erstand, die uns befreit. Einer ist mein Leben. Ja, es gibt manchmal Situationen im Leben, wo ich so tief unten bin, dass es schon Jesus selber sein muss, der mich da rausholt. Auch das gibt's in einem Lied. Als ich ganz unten war, da zogst du mich hoch. Als mich kein Mensch mehr hörte, da hörtest du mich noch. Als ich am Ende war, da sagtest du mir, dass das, was mir das Ende schien, der Anfang sei bei dir. Sehen Sie, das ist die gute Botschaft, die mein Leben geprägt hat, die mein Leben auch verändert hat und es immer noch tut. Und diese Botschaft hat Gott mir aufgetragen und die möchte ich gerne auch weitergeben. Wenn also nun jemand kommt und fragt, warum denn bei uns so wenig über Sünde, Hölle, Tod und Teufel gepredigt wird, so liegt das daran, dass es bei diesen Themen eben so wenig gute Botschaft, so wenig Evangelium gibt. Nun ist das ja vielleicht auch menschlich, dass wir eigentlich eben immer gar nicht so sehr auf das Gute reagieren, sondern lieber auf das Schlechte, auf das Negative. Sie kennen die journalistische Regel: Nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht. Wir reagieren auf den Mangel, auf die Fehler, auf die Katastrophen. Was gut ist und gelungen, das nehmen wir als normal hin und in der Regel nehmen wir es auch gar nicht mehr wahr. Das ist halt so, das muss so sein. Als Jugendreferent habe ich mal mit Jugendlichen eine Blockhütte, so eine Holzhütte renoviert. Wir haben sie als Jugendtreff ausgebaut. Die Jugendlichen haben Farbe ausgesucht und haben gestrichen. Was vorher so ein düsteres Braun war, das strahlte jetzt plötzlich in freundlichem Gelb und Blau. Allerdings, zum Schluss, ist uns die Farbe ausgegangen. Das kann ja mal passieren, ne? Also eine Ecke oben an der Decke blieb braun. Und bis die Farbe dann nachbestellt war, vergingen einige Tage. Zwischendurch kam immer mal jemand und guckte, wie so der Fortgang der Arbeiten ist. Warum ist denn da oben noch nicht gestrichen? Jedes Mal kam diese Frage. Dieser kleine braune Fleck machte so viele blind für den Rest des frisch renovierten Raumes. So ist das manchmal. Wir sehen eben immer erst die Fehler und die Mängel. Das ist menschlich. Aber ist das auch christlich? Ich will Ihnen ein anderes Beispiel erzählen, eines, das etwas drastischer ist. Wir haben gerade in der Bibelstunde, lernen wir gerade, dass Jesus jedenfalls gerne auch mal drastisch redet. Also ich erlaube mir das hier an der Stelle dann auch mal. Also ein Jugendlicher kommt eines Tages zu mir und er kommt tief betrübt, weil er was angestellt hat. Das ist so ein ganz ruhiger und lieber und netter Junge. Sowas soll's ja mal geben. Aber jetzt hat er weiß eigentlich selber nicht warum, er hat einen Ladendiebstahl begangen. Also er hat so ein Feuerzeug im Laden geklaut. Und weil er keine Übung darin hat, hat er sich natürlich auch gleich erwischen lassen. So ist das halt. Und jetzt traut er sich nicht nach Hause. Wir haben zusammengesessen, wir haben ein paar Dinge miteinander geklärt. Und dann haben wir, weil es ja nicht anders ging, wir haben uns dann geeinigt, dass ich ihn nach Hause bringe, ihn nach Hause begleite. Hoffentlich, sagt er, hoffentlich ist nur die Mama da. Als wir ankommen, ist aber der Vater da. Der Junge setzt sich gleich hin und fängt an zu heulen. Ich versuche den Eltern zu erklären, was passiert ist. Und schließlich bricht es aus dem Vater heraus. Du bist eine Schande für die ganze Familie. Wir können uns doch überhaupt nicht mehr sehen lassen. Was glaubst du wohl, was die Nachbarn jetzt von uns denken? Am liebsten würde ich dich totschlagen. Sehen Sie, ich habe versucht, die Situation ein bisschen zu beruhigen. War froh, dass die Mutter dabei ist, jedenfalls ein bisschen ausgleichend wirkte und versuchte auch ihren Mann zu beruhigen. Aber irgendwann schweren Herzens musste ich dann natürlich auch wieder gehen. Am liebsten würde ich dich totschlagen. Das hat der Vater gesagt und hat mit diesem Satz viele gute Jahre glücklichen Familienlebens mit einem Augenblick weggewischt. Ich weiß nicht, ob Sie, ich vermute das, wenn ich so in Ihre Augen schaue, dann denke ich, dieser Satz erschreckt Sie genauso, wie er mich damals erschreckt hat und wie er mich im Grunde bis heute erschreckt. Ich verstehe ja die Erregung des Vaters. Aus der heraus dann dieser Satz gefallen ist. Aber der Satz selber wird dadurch nicht besser. Gibt es eine Möglichkeit, dieser Falle zu entgehen, in die wir manchmal unweigerlich hineintappen? Gibt es eine Möglichkeit, frisch renovierte Räume so in den Blick zu nehmen, dass der braune Fleck an der Decke nicht den ganzen Raum verdunkelt? Gibt es eine Möglichkeit, Menschen so in den Blick zu nehmen, dass die Schuld, dass die Fehler nicht gleich alles Gute, alles Liebenswerte verdecken? Ich glaube, dass Gott uns solch eine Möglichkeit eröffnet. Eine Antwort, jedenfalls finde ich in den Versen, die der Paulus dem Timotheus schreibt. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und durch das Gebet. Danke zu sagen, das bringen wir unseren Kindern bei. Danke zu sagen, das zeigt gutes Benehmen und gute Erziehung an. Aber Danke sagen ist eben weit mehr als eine Frage der Etikette. Danke muss man nicht nur sagen, Danke muss man auch meinen. Danken muss man lernen. Und das muss ich sagen, Danke lernen Kinder nur von dankbaren Eltern. Wenn Eltern kein Danke kennen und kein Danke nötig haben, werden sie es bei ihren Kindern auch nicht finden. Danken muss man üben. Üben Sie bitte das Danken. So wie die Mönche früher bestimmte Übungen, Exerzitien zur Einübung eines mönchischen Lebensstils täglich wiederholten, so müssen wir Christen eigentlich das Danken täglich üben, damit es uns in Fleisch und Blut übergeht und damit es unsere Seele prägt. Wer das Danken nicht gelernt hat, wer das Danken vergisst, der läuft Gefahr, dass seine Welt voller brauner Flecken ist. Wer das Danken vergisst, der läuft Gefahr, dass er in Gedanken und Worten und vielleicht irgendwann auch in Werken die Eltern, den Ehepartner oder auch die Kinder totschlägt. Wer sich einübt, für seine Kinder, für seinen Ehepartner, für seine Eltern regelmäßig zu danken, der wird auch in schwierigen Situationen nicht Gefahr laufen, eben dieselben auch nur verbal totzuschlagen. Wer seinen Kindern beibringen will, dass es gut ist, Danke zu sagen, der muss es selber tun. Erwachsene müssen etwas vom Danken verstehen. Sie müssen selbst dankbare Menschen sein, damit die Kinder das von ihnen lernen können. Nach 30 Jahren in einem vereinten Deutschland sollen wir entdecken, was schon geworden ist. Und darauf vertrauen, dass das, was noch fehlt, und ich weiß, da fehlt noch manches, aber wir sollen darauf vertrauen, dass das, was noch fehlt, uns auch noch geschenkt wird. Das kommt. Wenn Menschen aus ihrer bedrohten Heimat ausgerechnet zu uns fliehen, dann doch nicht deshalb, weil bei uns alles so furchtbar ist, sondern weil vieles gelungen ist in unserem Land. Wo würdest du denn hingehen, wenn hier bei uns das Leben nicht mehr möglich wäre? Dahin, wo die Menschen verhungern? Oder dann doch lieber dorthin, wo ganz offensichtlich das Leben gelingen kann? Ja, wir müssen natürlich klären, wie wir mit all den Menschen umgehen können, die da zu uns kommen wollen. Aber am Anfang, so glaube ich, steht das Dankgebet. Das Dankgebet dafür, dass wir dieses Problem überhaupt haben. Es gibt viele Länder in dieser Welt, die haben das Problem gar nicht. Sie haben es deshalb nicht, weil da keiner hin will. Gott sei Dank leben wir in einem Land, das uns und offensichtlich anderen auch als lebenswert erscheint. Ja, Gott sei Dank. Wer danken lernt für die Ernte, die Gott gibt, für die Blumen, für das, was auf den Feldern wächst, wer danken lernt für die Ernte Gottes, die Gott auch gibt, nämlich für die Menschen, die wir freundlich empfangen dürfen und willkommen heißen dürfen. Wer danken lernt für die Menschen in seiner Nähe. Wer danken lernt für die Arbeitskollegen, egal welcher Herkunft. Und wenn Sie dunkelhäutig sind und wenn sie sonst woher kommen, einen Migrationshintergrund haben, dann sollen wir noch mehr danken. Denn wer solches Danken lernt, der läuft eben nicht Gefahr, bei der nächsten Demonstration Ausländer rauszurufen oder auch nur leise zu denken. Wer danken lernt für die Mitmenschen in unserem Dorf, für die, die hier leben, für die, die hier zu Gast sind, für die, die kommen, weil sie unsere Hilfe brauchen, wer danken lernt, der entdeckt Gottes Fülle hier bei uns. Paulus mahnt uns, dass wir danken lernen. Und zwar danken für das, was schon da ist. Wir müssen es nur auch sehen. Gott mahnt uns, uns nicht im Jammer zu verlieren über das, was noch fehlt. Danken können wir schon für die Menschen hier in unserem Dorf, in unserer Gemeinde. Und ich sage mal ausdrücklich, danken können wir vor allen Dingen für die, die beten können. Danken können wir für alle Gespräche, die gelingen, für die Perspektiven, für die Träume. Danken können wir auch für mancherlei Auseinandersetzungen, wenn sie uns dann weiterbringen. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, das mit Danksagungen empfangen wird. Es wird geheiligt durch das Wort Gottes und durch das Gebet. An Erntedank ist es gut, vom Danken zu hören. An Erntedank ist es noch besser, das Danken zu tun. Danke zu üben. Für die Ernte, für unseren Wohlstand, für unsere Freunde, unsere Familien, für Feiern, Essen, Trinken, für die Gemeinde, den Gottesdienst und für unseren Glauben, der uns Danken lehrt. Im Danken, so singen wir das, kommt Neues ins Leben hinein, ein Wünschen, das nie du gekannt, dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, vom Vater zum Erben ernannt. Danken eröffnet neue Zugänge zu Menschen und zu unserem eigenen Leben. Und danken, das sehen Sie mir nach, das ist mir besonders wichtig, danken baut Gemeinde. Auch hier bei uns. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen.
Wir wollen jetzt das nächste Lied gemeinsam singen und das haben wir noch keiner gesungen. Deshalb singe ich die erste Strophe vor und ihr steigt dann in die Strophe 2 und 3 und 1. Ganz einfach.
Mal gucken, ob wir das mit einer Strophe schon gelernt haben.
Ein paar Nachrichten. Das Dankopfer vom Erntedank, obwohl wir nicht in der Kirche sind, feiern wir ja trotzdem Erntedank. Das sammeln wir heute wieder für ausgewählte Projekte, unter anderem für die Diakoniestation Eibenstock. Heute Nachmittag laden wir ein zum Erntedank wandern. Freuen Sie sich? Ja, das ist bestimmt schön. Von 13 bis 15 Uhr. Wir treffen uns dann um 15 Uhr zum Hören, Singen und Beten mit den Chören in der Schaukühlerei oben. Also nicht da. Wenn Sie bei der, doch ungefähr, ne? Bei der Köhlerei landen, sind Sie falsch. Da haben Sie vielleicht Glück und hören die Posaunen so über den Berg schallen, aber mehr wird's da nicht sein. Nee, Sie müssten bitte hier Richtung Talsperre laufen. Und die Wanderung soll ja auch um den Stausee ein bisschen rumgehen. Morgen, Montag, ist um 19.30 Uhr Allianzgebet im Pfarrhaus. Um 20 Uhr Mütterkreis. Am Dienstag ist um 19.30 Uhr Kirchenvorstand. Am Mittwoch ist die Kanzlei am Vormittag geschlossen. Die Frau Mennel muss zum Konvent der Verwaltungsangestellten. Aber von 15 bis 16 Uhr nachmittags ist geöffnet. Um 19.30 Uhr ist am Mittwoch Bibelstunde. Und um 18 Uhr laden wir ein zu einem regionalen Gebetstreffen ins Paul-Gerhardt-Haus nach Schönheide. Also seit wir so diese Strukturgeschichten ja andenken, seither finden sich immer wieder mal ein paar Menschen zusammen, um für diese Region, die wir haben, zu beten und dafür, dass das Ganze auch ein bisschen zusammenwächst. Nächsten Sonntag ist Gottesdienst wieder hier im Gemeinschaftshaus und um 11 Uhr ist Kindergottesdienst und Lämmergruppe. Ein Hinweis gibt's schon für den Reformationstag. Der ist ja noch ein bisschen hin. Aber anders als im Kirchboten abgedruckt, findet am Reformationstag abends um 17 Uhr eine Andacht hier im Gemeinschaftshaus statt. Und dann gibt's hier 120. Eine musikalische Gemeinschaftsstunde, weil der Chor, der gemischte Chor Sosa, feiert das 120. Chorjubiläum. Also dazu herzliche Einladung, und zwar heute um 19.30 Uhr. Und Sie werden hören den gemischten Chor aus Sosa, die Saitenspieler aus Sosa mit Gästen, Leitung Michael Wittig. Und das Ganze unter dem Motto, wir singen von Jesus. Auch dazu herzliche Einladung. Gibt es hier heute Nachmittag noch irgendwelche Dinge, die wichtig wären? Nee. Also, kommen Sie einfach, freuen Sie sich. Und wenn Sie es bis hoch zum Parkplatz und zur Köhlerei und zur Talsperre nicht schaffen, ein bisschen was steht auch vor der Kirche. Ja, doch. Ah.
Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr, trotz dass es anders ist als sonst, Erntedank feiern können. Und ich möchte allen Danke sagen, die heute Blumen mitgebracht haben, die dazu beigetragen haben, dass verschiedene Stellen und verschiedene Sachen geschmückt werden konnten, den Kindern, die die Erntekrone mit verziert haben. Danke, wir haben viel Grund zum Danken. Und auch dem Posaunenchor fürs Gestalten des Gottesdienstes. Vielen Dank.
Und den Grund zum Danken werden Sie also heute noch reichlich hören können. Ja, Ich hatte ein bisschen Bedenken, weil ich habe irgendwann die Tage mal, was man nicht machen soll. Man soll ja keinen Wetterbericht gucken. Das hat alles gar keinen Sinn. Die haben gesagt, es schüttet in Strömen. Naja, gut. Ja, eben. Es reicht eigentlich. Ne? Sie sehen ja, wie es in Strömen schüttet. Ich hoffe, es schüttet in Strömen Dankgebete und Fröhlichkeit und Gutes heute. Der Wochenspruch. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Jetzt lade ich ein, dass wir aufstehen und Fürbitte halten. Herr, wir schauen auf dieses Jahr und wir bitten dich, dass du unsere Augen lenkst, besonders auf die Früchte aus diesem Sommer. Aus deinen Händen sind sie uns zugeflossen. Dir, Herr, danken wir für das, was uns gut tut. Und dir, Herr, danken wir auch für das, was uns gelungen ist. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Herr, wir schauen auch auf die Menschen, die zu uns gehören. Du legst sie uns ans Herz. Hab Dank für die Liebe und die Hingabe, die Freundschaften in unserem Leben. Hab Dank für unsere Kinder, Eltern und Freunde. Und für die Menschen, die uns begleiten, trösten, ermutigen. Hab Dank auch für die, die uns warnen und schützen. Für alle, die uns lieben. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Herr, wir schauen auf die Welt, in der wir zu Hause sind. Du hast sie uns anvertraut. Wir danken dir für all die vielen, die für Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt arbeiten. Und wir danken dir, Herr, für jeden überwundenen Konflikt und für jedes Zeichen des Friedens und für jeden Funken der Barmherzigkeit. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Aber wir übersehen auch nicht das Leid in dieser Welt. Wir legen es dir ans Herz, die Menschen, die flüchten, die unterwegs sind, die nicht flüchten können, weil der Krieg um sie herum tobt. Wir bitten, Herr, auch für die Menschen, die gefoltert werden und verschleppt. Wir schauen auf die Menschen, die in unseren Tagen sterben müssen an diesem Virus. Erbarme dich ihrer. Gib, Herr, dass sie dennoch Empfangende sind an Leib und Seele, weil du ihnen Gied brauchen. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich, Herr, für deine weltweite Kirche. Du hast uns zur Nachfolge Jesu gerufen, Gott sei Dank. Wir danken dir für alle, die den Glauben bezeugen. Für unseren Landesbischof, für unseren Superintendenten und für alle, die in deinem Auftrag unterwegs sind. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Du, Herr, bist Ursprung und Ziel unseres Lebens. Wir beten dich an und wir loben dich und wir danken dir und bekennen, alles, was wir sind und was wir haben, kommt von dir. Dank sei dir in Jesu Namen. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn.
Sei
der Herr segne dich, der behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden.